Nur vorher noch etwas, das ich nicht vergesse. Nächste Woche fällt aus.
War das schon vorgesehen?
Nein, es war noch nicht vorgesehen. Nämlich, wir haben die Generalprobe für den Faust in der Schule. Ja, genau. Nein, dort steht es nicht drauf. Eben darum sage ich, dass ich es nicht vergesse. Ja, also um auf die Frage zurückzukommen, dieses Vayomer, es sprachen während des ersten Schöpfungstages, reift die Gemeinschaft der sieben Elohim so weit heran, dass sie durch ihre Gemeinschaft das Wort eben den Christus offenbaren können. Und damit kommt die Schöpfungstätigkeit eigentlich erst so richtig in Schwung. Zuerst ist es noch so ein ganz dumpfes Brüten. Das geht, also die ersten Zeilen, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz ve'haaretz hayet ha-tohu va-bohu ve'koshek alpenetehom ve'ruach Elohim merachefet alpenehamayim. Also bis dorthin, Ruach Elohim merachefet alpenehamayim, wie es meistens übersetzt wird, der Geist Gottes schwebte über den Wassern oder über den Stoffesmassen, kann man nicht sagen, obwohl es ja der Steiner an einer Stelle so übersetzt, aber es sind Astralstoffe, also seelisches eigentlich, Seelenstofflichkeit in dem Fall. Und Ruach, hat was zu tun mit der Verstandesseele der Elohim. Also was gemeinhin mit Geist Gottes oder der Geist der Elohim übersetzt wird, ist genauer besehen die große kosmische Verstandesseele der Elohim, mit der sie ordnend eingreifen, aber da ist noch nichts Schöpferisches in dem Sinn drinnen. Das kommt erst hinein dadurch, dass jetzt das schöpferische Wort, das heißt die Wirksamkeit des Christus, einschlägt in das Ganze. Dann beginnt sie das Ganze wirklich erst zu ordnen, dass auch eine, äußere Schöpfung im Sinne auch des Räumlichen entsteht. Wir haben in den letzten Vorträgen von dem alten Saturn gesprochen, wo die Zeit beginnt, aber der Raum eigentlich noch nicht da ist. Der Raum kommt erst auf der alten Sonne, wo das Licht in Erscheinung tritt. Das Licht als eine Widerspiegelung dessen, was die Geister der Weisheit als ihr Wesen verströmen und das ihnen dann von den Erzengeln zurückgespiegelt wird. So haben wir das besprochen. Also die Geister der Weisheit entwickeln diese schenkende Tugend, könnte man sagen. Das heißt, sie verschenken einen Teil ihres Wesens, ihrer Ich-Kraft, wenn man so will, und ermöglichen dadurch den Erzengel auf der alten Sonne, ihre Menschheitsentwicklung, ihre Ich-Entwicklung durchzumachen, eben weil sie diese Ich-Kraft bekommen von den Geistern der Weisheit. Und ich will nicht sagen als Belohnung, aber als Ergebnis dieses ganzen Prozesses bekommen sie jetzt von den Erzengeln ihr eigenes Wesen in Lichtform zurückgespiegelt. Dadurch entsteht auch für die Geister der Weisheit eine neue Bewusstseinsstufe. Weil sie jetzt einerseits innerlich ihr Wesen natürlich spüren, andererseits bekommen sie es auch von außen zurückgespiegelt, als Bild zurückgespiegelt. Nicht als Wirklichkeit, sondern nur als Bild einer Wirklichkeit, nämlich ihrer eigenen Wirklichkeit. Und damit leuchtet ein ganz anderes Bewusstsein für diese Geister der Weisheit auf und es entsteht mit diesem Erleben inneres Wesen, äußeres Bild des Wesens entsteht sowas wie innen und außen und das ist der Anfang des Räumlichen. Und im engeren Sinn kann man erst dann wirklich von einer äußeren Schöpfung sprechen. Also auch hier zum Beispiel in der Genesis, wir wissen, das ist etwas, was sich aber jetzt rein während der Erdentwicklung abspielt, aber teilweise wiederholt Zustände, die vor der Erdentwicklung waren, also etwa eben auch alter Saturn, alte Sonne, alter Mond. Und das heißt aber im Grunde, die ersten drei Zeilen, die wir da haben, also vom Bereshit bis zu dem Veruach Elohim Rachefet Alpine Hamayim, also bis zu dem Geist oder der Verstandesseele der Elohim, die über den Wassern schwebt, solange ist es in gewisser Weise Wiederholung des Saturn-Prinzips noch. Das Zeitelement, das sich verändern, ist drinnen, aber noch nichts Räumliches. Das Räumliche kommt erst dort hinein, wo die Elohim sprachen, Vayomar Elohim, Yehi-Or, Vayhi-Or, also es werde Licht und es ward Licht. Da haben wir im Grunde drinnen diese Wiederholung des alten Sonnenzustandes. Das heißt, da spielen zum Beispiel auch die Geister der Weisheit eine Rolle, obwohl sie hier gar nicht genannt werden, weil die sind überhaupt dazu notwendig, die müssen ihr Wesen verschenken, einen Teil ihres Wesens verschenken. Es müssen die Erzengel eine Rolle spielen dabei, die dieses Geschenk annehmen und als Licht zurückspiegeln. Das alles spielt sich da drinnen ab im Grunde, wenn die Elohim sprechen, es werde Licht. Und ausgelöst ist das Ganze aber letztlich durch den Christus, der hinter dem Allen dahinter steckt. Und der Christus ist in gewissem Sinne auch zu betrachten als der oberste Herr, namentlich dieser alten Sonnenentwicklung. Also wenn wir zum Beispiel die Trinität in Beziehung setzen zu diesen alten planetarischen Entwicklungsstufen, dann könnte man den alten Saturn in Verbindung bringen mit dem Vaterprinzip. Das Vaterprinzip alleine steht zwar im Hintergrund aller Schöpfung und überhaupt des Ganzen, bringt aber aus sich selbst heraus oder alleine noch nicht die äußere Schöpfung in Wahrheit hervor. Also jedenfalls nicht in dem Sinne, dass sie räumlich wird. Das geschieht erst durch den Christus. Daher wird der Christus oft zu Recht auch verglichen mit dem, was die Griechen etwa den Demiurgen genannt haben, den Weltenbaumeister. Also das heißt, der aktiv tätig hinter dem Zustandekommen der Schöpfung überhaupt steckt, das ist der Christus. Und namentlich eben auch hier bei dem, was uns in der Genesis geschildert wird. Also im Hintergrund das Wirken des Vatergöttlichen so ganz pur und rein haben wir eigentlich nur in den ersten drei Zeilen der Genesis, da wo der alte Saturnzustand wiederholt wird. Da haben wir im Hintergrund eigentlich das Vaterprinzip, haben dazu aber auch diese Opfertätigkeit der Geister des Willens vom alten Saturn, die ihre Ich-Kraft hin opfern, die dann als Wärmekraft erscheint und damit überhaupt die substanzielle Grundlage dieses alten Saturn gibt oder überhaupt der stofflichen Welt überhaupt, weil auch heute im Hintergrund diese Wärmekraft, diese Wärmeenergie steckt als Kern des Ganzen. Das wiederholt sich eben in diesen ersten drei Zeilen, dieser Ausdruck Veruach Elohim Rachefet Alpene Hamayim, dieses Wort Rachefet, was übersetzt wird, es schwebte oder Steiner übersetzt an anderer Stelle auch brütete, der Geist der Elohim brütete über den Wassern. Also wirklich im Sinne sich vorstellen, diese Brutwärme hineinsendend in dieses, weiß ich nicht, Weltenei, das da ausgebrütet wird. Also in diesen Keim, diesen werdenden Keim der Schöpfung. In dem Wort Rachefe, da ist eine sehr starke seelische, astralische Wirksamkeit drinnen. Also das heißt, da handelt es sich um sehr starke seelische Wärme eigentlich, die aktiv wird. Das ist diese Wärme, die durch das Opfer der Throne, der Geister des Willens hervorgebracht wird. Aber hinter diesen Thronen letztlich steht wirksame Kraft, besonders die Vatergottheit. Also das Vaterprinzip. Also man sieht, wie kompliziert die ganze Geschichte ist, wenn man immer verschiedenste Ebenen unterscheiden muss. So an der Oberfläche scheinbar ja die Elohim sind die Schöpfergötter, ja. Aber hinter denen stehen noch eine ganze Menge andere Hierarchien bis eben hinauf zur Trinität. Und die Kunst ist, bei jedem Wort oder bei jeder Zeile eigentlich herauszufinden, wer wo wie wirkt. Weil es geht auch nicht so schematisch, dass man sagt, naja, also Saturn, alte Sonne, alter Mond, und dass das nur so der Reihenfolge noch wiederholt wird, sondern teilweise überkreuzt sich das auch. Also man muss da sehr wach sein, aber wenn man ein bisschen genauer beobachtet, kommt man schon darauf, wo ein Impuls von da ist und wo ein Impuls von dort steckt. Also jetzt, nachdem dieses Weltenei, wenn man so will, ausgebrütet wird mit dem Rachefet und die Verstandesseele der Elohim da eine gewisse ordnende Kraft hineinschickt, dann schlägt eben erst das Weltenwort der Christus schaffend ein. Dann sind sie so weit, und auch das hat einen sehr interessanten Zusammenhang, wenn wir es in seiner Abspiegelung etwa betrachten im Erdgeschehen. Wann wurde, in welches Zeitalter wurde der Christus hineingeboren auf Erden? In das Zeitalter der Verstandes- und oder Gemütsseele, wie es auch heißt. Das heißt, die griechisch-lateinische Zeit ist das. Zeitenwende fällt in die griechisch-römische Kultur hinein. Das ist die Kultur, in der die Verstandesseele, Verstandes- oder Gemütsseele nennt es, oder Steiner, weil es also diese beiden Seiten hat. Es hat einerseits bereits dieses in die Logik gehende, in das Verstandesmäßige, ist aber andererseits von dem Gemüthaften ganz stark durchdrungen und ist daher nicht ganz dasselbe wie unser heutiger Intellekt, der sich vom Gemüt völlig getrennt hat. Nicht? Weil der Intellekt ist ganz, ganz nüchtern, da ist überhaupt nichts Gemütvolles. Bei dem griechisch-römischen Denken, wie es die Verstandes- oder Gemütsseele ausmacht, da ist immer, sind immer beide Aspekte eigentlich drinnen. Und das heißt, Verstandes- oder Gemütsseele, wenn das der Mensch ausbildet, tatsächlich die Hebräer nennen dann auch beim Menschen, die Verstandes- oder Gemütsseele nennen sie auch Ruach. Ruach. Interessant ist ja, dass dieses Ruach, Rauch, Geruch, es hat was mit dem Geruchssinn zu tun, und das Interessante ist ja, dass anatomisch auch sich das logische Zentrum, also das, was sehr stark mit dem Verstandesmäßigen zusammenhängt, ja eigentlich ein umgewandeltes Riechhirn ist. Also zum Beispiel beim Hund oder was sind diese Zentren, die wir für die Logik verwenden, die sind sehr, sehr stark ausgebildet im Grunde, nur verwendet das für seinen Geruchssinn. Und er hat einen feinen Geruch für alles. Er findet sich in der Welt durch den Geruch zurecht. Und wir als Menschen haben den Geruchssinn im Vergleich zum Hund oder zu den Tieren überhaupt sehr stark verloren. Dafür können wir aber das, was das Tier nur unbewusst fürs Riechen nützen kann, können wir jetzt bewusst für die Verstandestätigkeit nützen. Also es ist sehr interessant, wie viel Weisheit da drinnen steckt, da in den Bezeichnungen. Nicht, weil wir sprechen ja von, wenn wer einen starken Verstand hat und gut auf was draufkommt, der hat einen guten Spürsinn. Nicht wahr? Auch bei den Detektivromanen oder so, da braucht man einen guten Spürsinn und muss kombinieren können und aus Indizien was erschließen können und so, weiß ich nicht, so Agatha Christie-Romane oder was. Sind ja eigentlich sehr, sehr logisch und Ding, sehr spannend aufgebaut von dem, nicht? Wie schließt man aus gewissen Andeutungen und, also das ist Verstandestätigkeit, die hat was mit dem Geruchssinn zu tun. Und in dieses Zeitalter, wo also das die Menschheit, zumindest dort, wo sie auf der Höhe oder der Spitze ihrer Entwicklung war, eben in Griechenland, in Rom und Griechenland vor allem, wobei das dann ein Impuls ist, der geht durch die ganze Kulturwelt. Also dieses Verstandesseelenprinzip erfasst ja dann sehr schnell die ganzen orientalischen Kulturen bis nach Indien hinein. Und geht sehr stark hinein und prägt es dann sehr stark. Und die übernehmen das teilweise dann in einer noch intensiveren Form sogar, führen es noch stärker in ein Geistiges hinein. Zum Beispiel, was die Griechen mit ihrem Verstand nicht geschafft haben, sich einen Begriff von der Unendlichkeit zu erwerben. Das, an dem sind sie einfach gescheitert. Weil das griechische Denken entwickelt sich unmittelbar an der sinnlichen Anschauung. Das heißt, ich kann das denken als Grieche, was ich mir sinnlich vorstellen kann. Und die ganzen Beweise, selbst in der Mathematik oder so, sind eigentlich anschauliche geometrische Beweise. Selbst dort, wo es nur um Zahlen geht, stellen sie es eigentlich durch geometrische Figuren dar. Und der Beweis besteht darin, dass die Zeichnung so klar aufgebaut ist, dass man auf einen Blick sieht, ah, so ist es. Es steht dann eigentlich nur siehe daneben. Und ja, entweder du siehst halt den Beweis, dann ist es dir einsichtig. Auch das Wort Einsicht kommt davon, oder eben nicht. Da musst du halt länger die Zeichnung studieren. Aber es wird nicht jetzt irgendwie abstrakt erklärt, warum das so ist, sondern es wird sinnlich dargestellt im Grunde. Also nur mit dem Unendlichen wird es dann schwierig. Wie stelle ich was unendlich Großes oder was unendlich Kleines mir wirklich sinnlich vor? Ich kann sagen, ja, groß und noch größer, aber irgendwo verliert man es dann aus den Augen. Und da sind sie also mit dem Denken irgendwo dann immer im Kreis gelaufen, nicht? Weil es gibt die berühmten Paradoxien dann, also Achilles und die Schildkröte oder sonstige Sachen, also wo dann plötzlich rauskommt, ja eigentlich die Schildkröte schneller als der Läufer Achilles und so weiter, weil mit der Unendlichkeit kommen sie da irgendwie nicht zur Rande. Die Inder haben das problemlos gemeistert, denen war die Unendlichkeit und auch das Nichts auf der anderen Seite, weil für die Griechen ist genauso das Nichts ist auch nicht vorstellbar. Wie stelle ich mir nichts vor? Das geht sozusagen nicht. Da steht der Verstand dann still für sie. Für die Inder nicht. Die waren höchst vertraut aus ihrer ganzen geistigen Überlieferung. Weil sie sagen eigentlich, alles kommt aus dem Nichts heraus. Alles geht wieder ins Nichts hinein und dort ist erst die geistige Quelle, also die schöpferische Quelle kann ich eben nicht als groß, klein, dick, lang, breit oder so weiter beschreiben, sondern im äußeren Sinn genommen ist sie nichts, aber es ist die Quelle von allem, also mit dem konnten sie sehr gut umgehen. Wohl auch, weil sie mehr immer die Inder den Blick meditativ aufs Innere gerichtet haben und nicht so sehr wie die Griechen aufs Äußere. Also der Grieche ist das erste Volk eigentlich im Grunde, das so ganz wach in die sinnliche Welt hinausschaut und jetzt versucht, diese Formen da, die da draußen sind, zu begreifen. Aber der Inder ganz im Gegenteil, der schaut ins Innere meditativ. Und die waren also von Anfang an gewohnt, sich nicht auf sinnliche Begriffe zu stützen. Und darum konnten sie dann sehr leicht in das verstandesmäßige Denken auch den Begriff der Unendlichkeit oder den Begriff des Nichts, der Null, hineinbringen. Und bekanntlich kommt die Null in der Mathematik von den Indern her und ist dann über die Araber irgendwann einmal zu uns gekommen. Die Griechen und Römer hatten das noch nicht. Und wir wissen, was das für eine Riesenbedeutung dann gehabt hat. Unser ganzes Dezimalsystem zum Beispiel hängt mit der Null zusammen, wäre ohne dem nicht möglich. Sonst müsste man immer noch mit römischen Ziffern rechnen und das ist ein bisschen mühsam. Und also das heißt, und diese, alle diese Dinge haben ihren Ausgangspunkt genommen in der Zeit, aber als das Erdenleben des Christus war, etwas früher. Der deutsche Philosoph Karl Jaspers hat das immer genannt, die sogenannte Achsenzeit. Weil zur Zeit der Hochblüte der griechischen Kultur ist ja ganz interessant, dass das ein Impuls ist, der durch die ganze damalige Kulturwelt geht. Das hängt zusammen mit dem letzten vorchristlichen Michael-Zeitalter. Michael, der sozusagen dem Christus voranschreitet, ihm den Weg bereitet und namentlich eben im, in der inneren seelischen Entwicklung ihm den Weg bereitet. Den Weg bereitet in dem Sinn, dass eben die Verstandes- oder Gemütsseele plötzlich ausgebildet wird, ganz stark. Das ist also vor allem in diesem letzten vorchristlichen Michael-Zeitalter der Fall. Das im Übrigen ja schon endet dann vor dem Erdenleben des Christus. Christus kommt dann schon ins Orifiel-Zeitalter. Der Orifiel ist, da wird es immer sehr dramatisch. Das ist der Saturn-Erzengel. Da sind immer große Kämpfe, Umstürze und weiß Gott was drinnen. Aber vorher eben das Michael-Zeitalter. Und so wird aber hier auch in der Genesis, in dem ersten Kapitel eben vorbereitet, das Eingreifen des Christus dadurch, dass eben zuerst einmal die Verstandesseele der Elohim tätig wird, die ordnend hineingreift. Es fängt an mit dem Bereshit bara Elohim, da ist noch eine sehr ungeordnete Tätigkeit. Das ist eigentlich, ganz am Anfang ist es noch eine rein astralische Tätigkeit, könnte man sagen. Sie wirken da schaffend irgendwie hinein in das Astralische und versuchen das irgendwie zu bändigen, könnte man sagen. Aber es ist noch ein ziemliches Tohu Wabohu, wie es so schön heißt, drinnen. Also Kräfte, die vom Zentrum ausströmen, Kräfte, die von der Peripherie hereinkommen und das alles mit hoher Energie durcheinander wirbelt, aber noch sehr wenig klare Strukturen bildet. Dafür sehr dynamisch natürlich ist und sehr bewegt ist. Aber eine gewisse Ruhe und Ordnung kommt dann schon hinein, wenn die Verstandesseele im Ruach Elohim tätig wird. Das ist schon eine ganz andere Tätigkeit als Bereshit bara Elohim. Da ist einfach so eine seelische, astralische Blase und in der geht es unheimlich zu im Grund. Das ist der Anfang. Wir haben uns ja, als wir begonnen haben, über dieses Thema zu sprechen, mit dem Wort Bereshit da näher auseinandergesetzt. Irgendeine Art von Gebilde, ist das immer, und das R drinnen ist astralische Erregsamkeit, Energie, die drinnen ist. Das E sogar kann man erklären, es kriegt so einen gewissen abgeschlossenen, leise egoistischen Charakter, also irgendwas, was bei sich bleiben will. Das Feuer drinnen, Shin, ist im Hebräischen das Feuerelement. Und in dem IT, von mir aus auch in dem Shin bereits, also bei Shit, das ist der Einschlag des schöpferischen Geistigen. T's ist immer, sagt Steiner, der Einschlag des Geistes ins Materielle, ins Stoffliche, im weitesten Sinne, aber jetzt halt ins Seelenstoffliche hinein. Also das heißt, was man da erlebt, ist so ein Moment des geistigen Sonnenaufgangs in der Seelenwelt, aber noch völlig unstrukturiert das Ganze. Das leuchtet einmal auf und bläht von mir aus auf, da diese Seelenwelt irgendwo, aber man kann noch keine Feinheiten unterscheiden drinnen. Und erst wenn diese Ordnung durch Ruach Elohim jetzt hineinkommt, diese gewisse Ruhe auch, die damit verbunden ist, dann kann der Christusgeist in der Seele der Elohim, oder besser gesagt noch in der Gruppenseele, in der Gemeinschaftsseele der sieben Elohim wirksam werden. Also genau gesprochen ist Ruach Elohim die gemeinschaftliche Gruppenseele dieser Elohim oder der Teil, der Verstandes- und Gemütsseele eben ist, aber als Gemeinsames. Und auch beim Menschen ist es ja so, solange erst die Empfindungsseele entwickelt war, das ist also die eine Stufe tiefer steht, könnte man sagen, als die Verstandesseele. Das entspricht also etwa dem Zustand, wie es am Anfang da Bereshit bara Elohim ist. Da ist etwa die Empfindungsseele der Elohim tätig. in die Empfindungsseele, die also sehr stark von Gefühlen, Emotionen durchzogen ist, noch nicht so klar, dass er reflektieren kann, sich dem noch nicht so klar gegenüberstellen kann. Die Empfindungsseele ist ja auch sehr, sehr eng mit dem restlichen Astralleib verbunden. An manchen Stellen schildert es ja Steiner auch so, wie es eigentlich die andere Seite des Astralleibs irgendwo ist. Je nachdem, ob man jetzt 7 oder 9 Wesensglieder des Menschen aufzählt, ist es entweder ohnehin unmittelbar mit dem Astralleib sogar verbunden gedacht, oder, also wenn man die 7-Gliederigkeit hat, da ist physischer Leib, Ätherleib, Astralleib, Ich, und dann Geist selbst, Lebensgeist, Geistesmensch. Und wenn man es 9-Gliederig hat, wird das Ich sozusagen aufgefächert dann noch in Empfindungsseele, Verstandesseele, Bewusstseinsseele, als die Glieder innerhalb dessen das Ich sozusagen lebt. Und aber so richtig erst aufzuleben beginnt eben in der Verstandesseele. Vorher wird sich das Ich seiner selbst noch nicht so ganz klar bewusst. Es entsteht zwar ein gewisses Selbstgefühl natürlich schon mit der Empfindungsseele, aber noch kein klares Selbstbewusstsein. Das hatten daher die Menschen in der ägyptischen Zeit auch noch nicht. Zumindest der Durchschnittsägypter. Er hat sich dafür viel mehr als Teil eines Kollektivs gefühlt, ganz selbstverständlich. Und nur die Eingeweihten, der Pharao und so, die durch ihre Einweihung gewisse zukünftige Entwicklungsstufen vorausgenommen haben, die hatten teilweise schon die Verstandesseele entwickelt. Darum konnte der Pharao dann organisieren, das ganze Land, und so ein Riesenland wie Ägypten zu organisieren, war ja gar nicht so leicht. Aber das war eben etwas, wo nur einzelne wenige dazu fähig waren überhaupt. Während das dann während der griechisch-lateinischen Zeit immer mehr zu einer allgemeinen Fähigkeit, immer mehr wird. Ich meine, namentlich eben bei den Griechen und Römern ist es dann sehr verbreitet, wir in Europa hinken dann eh noch sehr lang hinten auch. Weil da waren dann die Mönche die einzigen, die wirklich auf der Höhe waren, während diese ganzen germanischen Völkerstämme, aus denen sich die europäischen Völker entwickelt haben, die waren noch ganz in dem Empfindungsseelenprinzip drinnen. Also im Grunde hinten auch irgendwo. Konnten dafür aber das Christentum zum Beispiel dann sehr stark, also eben von der Empfindung her aufnehmen, gar nicht vom Verstand her. Erst dann, als so die Scholastik heraufkommt und so, dann fangen überhaupt erst einmal die Mönche an, so richtig diese Verstandesseele voll auszubilden. Und auch nur genötigt deswegen, weil der Islam und die Araber mit ihrem sehr ausgefeilten Denken herankommen und sie eigentlich hilflos davor gestanden sind und keine Argumente gehabt haben. Weil die Araber haben schon wunderbar argumentieren können, warum Allah der höchste aller Götter ist und so weiter. Und sie haben eigentlich nicht viel dazu sagen können. Also mussten sie halt einmal schauen, dass das nachholen, was die Araber längst hatten, nämlich die griechische Philosophie aufnehmen, Aristoteles namentlich, die Logik. Und dann entwickelte sich erst so richtig in der Scholastik die eigenständige Verstandes- und Gemütsseele in Europa hier. Also wir sind ganz starke Nachzügler gewesen. Sind von da aber dann sehr schnell weitergesprungen in die Bewusstseinsseele. Also Scholastik, Hochmittelalter, da geht's dann schon sehr schnell über in die Anfänge der Bewusstseinsseele, also in unser heutiges Zeitalter. Aber eben Verstandesseele ist Voraussetzung dafür, überhaupt wirklich richtig bewusst den Christusimpuls aufnehmen zu können. Vorher kann er in der Seele nicht wirklich voll aufleben. Also das heißt, in die ägyptische Zeit hätte auch der Christus zum Beispiel nicht hineingeboren werden können. Das wäre sinnlos gewesen. Ich meine, erstens hätte er gar nicht die geeigneten Voraussetzungen für die Verkörperung gefunden und zweitens hätten die Menschen nichts damit anfangen können. Und so ist es also hier im Großen auch. Also erst nachdem diese gewisse Ruhe und Ordnung im seelischen Erleben da ist, die durch die Verstandesseele gegeben wird, dann kann das Christuswort erklingen in der Seele, hörbar werden. Es ist natürlich vorher schon da, irgendwo, aber man hört es sozusagen nicht. Die Elohim hören es nicht. Und dahin mussten sie sich erst entwickeln. Also so viel auf, fällt mir ein zu der Eingangsfrage, die du gesagt hast. Und das ist eben immer, wo dann dieses Vayomar auftritt in der Genesis, sieht man immer unmittelbar den Impuls des Christus, der hineinkommt. Und das kommt ja jetzt dann laufend. Also erstens beginnt vom zweiten Schöpfungstag an, jeder Schöpfungstag sowieso immer mit dem Vayomar, bis auf den siebten dann immer, weil das ist der Tag der Ruhe, da tut sich nichts mehr sozusagen äußerlich. Aber sonst beginnt es immer Vayomar. Zweiter Tag, dritter Tag, Vayomar, vierter Tag Vayomar, fünfter, was ist der fünfte Vayomar, sechster Tag Vayomar, es sprachen die Elohim. Also immer geht's damit an, das Wort vom Christus zu empfangen. Und teilweise dann innerhalb der einzelnen Schöpfungstage kommt es dann auch unter Umständen noch einmal vor. Also nicht nur einmal, sondern öfter unter Umständen. Aber eben bezeichnenderweise nicht gleich am Anfang, also da nicht. Ja, wir haben jetzt bei dieser Fragenbeantwortung sozusagen eher ein bisschen schon aufgegriffen, jetzt diesen alten Saturn, diesen alten Sonnenzustand, der da eben auch hineinspielt. Wir haben das letzte Mal uns dann beschäftigt mit dem Übergang zum alten Mondenzustand. Haben davon gesprochen, dass hier jetzt eine Besonderheit auftritt, dass diese Opfertätigkeit der Geister des Willens, der Throne, dieses Opfer, das sie hingeben den Cherubim, den Tierkreiswesenheiten, dass das ab einem gewissen Zeitpunkt von einem Teil der Cherubim nicht angenommen wird. Davon sprachen wir. Am Anfang der Saturnentwicklung ist das noch kaum zu bemerken. Es wird eben deutlich bemerkbar, dann insbesondere beim Übergang von der alten Sonne zum alten Mond. Da wird das jetzt sehr deutlich bereits sichtbar, spürbar, dass ein Teil der Cherubim dieses Opfer nicht annimmt. Und wir haben auch gesagt, es gibt einen Grund dafür. Der Grund ist nicht darin zu suchen, sondern ja, das freut mich nicht, ich nehme das nicht mehr, ist mir ja nicht wert, das Opfer, also es ist ja sehr wohl ein sehr wertvolles Opfer, das sie da bringen, aber es bringt mit sich, dass die Cherubim auch in den Bereich der Zeitlichkeit hineingezogen werden. Denn wir sagten, mit dem alten Saturn, mit dieser Opfertätigkeit der Geister des Willens entsteht zugleich die Zeit. Die Veränderlichkeit, die Vergänglichkeit in gewisser Weise. Und dieses Zeitprinzip ergreift im Grunde jetzt die ganze geistige Welt. Natürlich kann der geistige Wesenskern, etwa der Cherubim oder so, ist nicht wirklich vergänglich, aber alles das, was ihr Äußeres ist, das wird in die Vergänglichkeit gerissen und das war es vorher nicht, sondern es war in dem Bereich der Dauer oder wie immer man es nennen will, einzuordnen und jetzt wird es in die Vergänglichkeit gerissen und ein Teil der Cherubim sah eben jetzt ihre Aufgabe, sich aus diesem Reich der Vergänglichkeit, der Zeitlichkeit herauszuziehen und ein eigenes Reich der Ewigkeit zu schaffen. Also der Begriff der Ewigkeit, wie wir ihn heute kennen oder verwenden, eh nicht wirklich verstehen können im vollen Umfang, aber so irgendwie ahnen halt können. Aber unser Begriff der Ewigkeit macht in Wahrheit erst einen Sinn als Gegenbegriff zu dem Begriff der Zeitlichkeit. Also das heißt, das, was davor oder am Anfang war, als es die Zeit noch nicht gab, das hat wieder eine andere Qualität. Also unser Begriff der Ewigkeit bedingt, dass es als Gegenbegriff dazu und als anderen Teil der Wirklichkeit eben die Vergänglichkeit, die Zeitlichkeit gibt. Also Ewigkeit ist ohne Zeitlichkeit nicht zu haben. Man kann sie höchstens voneinander trennen irgendwo, aber irgendwo in der Welt muss es etwas Vergängliches geben, wenn es auf der anderen Seite die Ewigkeit geben soll, wie wir sie heute verstehen. Das heißt, es war ein ganz wichtiger Schritt, dass die Cherubim dafür gesorgt haben, dass ein solches Reich der Ewigkeit überhaupt entsteht. Und das ging aber eben nur dadurch, dass sie dieses Opfer der Throne, der Geister des Willens nicht angenommen haben, weil in dieser Opfergabe ist sozusagen einverwoben die Zeitlichkeit. Das heißt, indem sie das in ihr Wesen aufnehmen, die Cherubim, haben sie auch Teil an der Zeitlichkeit. Das heißt, wenn sie Ewigkeit haben wollen, sagen, ich nehme das nicht. Und die Geister des Willens, die ihr Wesen hin opfern wollen, die werden in gewisser Weise auf sich selbst zurückgeworfen auch. Man muss sich das vorstellen, dass ja dieser Prozess des Opferns ist ein sehr, sehr komplexer Prozess. Es ist einerseits drinnen, sagten wir, sie müssen also die höchsten geistigen Kräfte in sich rege machen, um überhaupt etwas hervorbringen zu können, was so wertvoll ist, dass es etwas ist, dass die Cherubim, die über ihnen stehen, dass sie das selbst gar nicht erzeugen könnten, sondern dass die Throne also bringen in einen Opfer, das für diese Cherubim an sich wirklich einen einzigartigen Wert hat, weil sie es selber nicht machen könnten. Also es ist nicht nur irgendein billiges Opfer, wo man sagt, ja, habt es nett gemacht, schön, ihr zeigt uns eure Dankbarkeit und so weiter, ist zur Kenntnis genommen, sondern es ist etwas, was wirklich für die Cherubim wichtig ist auch. Also es bedeutet höchste Anstrengung, höchste Anspannung der Willenskraft dieser Geister des Willens, diese Opferkraft rege zu machen überhaupt. Nicht, weil wir sagten, das Ganze beginnt ja mit dem Zustand des Nichts eigentlich. Und es erfordert einmal ungeheuren Mut, sich darin als Wesenheit überhaupt zu halten in diesem Nichts. Diese Mutkraft entwickeln einmal die Cherubim die Geister des Willens, die Throne in hohem Maße. Das heißt, sich zu halten, sich zusammenzuhalten, zusammenzuraffen. Das heißt nämlich Mut erzeugen. Das deutsche Wort Mut ist sehr schön in der Sprachgestaltung, sage ich das immer. Ist etwas zu mir nehmen, genussvoll von mir aus zu mir. Sagt man, wenn es einem was gut schmeckt. Also es ist vom Erleben her genommen, etwas mit den Lippen ergreifen, verkosten und in sich hineinnehmen. Also verinnerlichen etwas, ins Innere tragen. Verdichten vielleicht auch. Wir wissen, im Hebräischen ist das Mem, eine der drei Mütter des hebräischen Alphabets und steht für das stoffliche Element, also für das, was sich am meisten verdichtet. Die anderen beiden Mütter, Aleph und Shin, Aleph ist so für das Seelische, das wehende Luftelement in gewisser Weise, das Seelische, und Shin, das Feuer des Geistes. Also das heißt, Leib, Seele und Geist repräsentieren diese drei Mütter im Hebräischen. Und im Wort Mut ist also diese verdichtende Kraft irgendwo drinnen, diese sich konzentrierende Kraft, und dadurch zu überwinden, diese Gefahr ins Nichts zu zerfließen sozusagen, sich im Nichts zu verlieren, diese Kraft entwickeln. Sie haben, unterstrichen wird das in dem deutschen Wort Mut noch durchs U, wo es ins Enge geht. U wird sehr eng, also Mut. Und im T stelle ich mir aber fest und sicher hin, habe sogar T, den Einschlag des Geistigen noch drinnen. Also das heißt, sich zusammenziehen, sich konzentrieren und darin den Einschlag des Geistigen zu spüren. Etwas, was wir zum Beispiel auch in der Meditation zum Beispiel machen. Da ist auch das M drinnen, da ist das T, ist auch das U ist gerade nicht drin. Es ist mehr das E, das denkerische E drinnen. Aber also diese Kraft entwickeln sie in höchstem Maße und erst nachdem sie diese Mut Kraft entwickelt haben, in so hohem Maße entwickelt haben, dann sind sie fähig, einen Teil dieser Kraft wegzugeben, zu opfern, den Cherubim. Aber da müssen sie das erst entwickelt haben. Also das erfordert schon einmal sehr, sehr viel. Das ist der eine Teil dieses Erlebens, dass die Geister des Willens haben. Das andere ist, indem sie das jetzt weggeben, indem sie das hinopfern dem Cherubim, erfüllt sie das mit ungeheurer Seligkeit, weil sie es damit sozusagen erleben, wie das, was sie tun, einen Sinn macht in dem ganzen Weltgeschehen, wie also ihr Werk aufgenommen wird, wie sie sich dadurch mit dem Ganzen der Welt so richtig verbinden können, also wirklich tätig verbinden können, indem sie ihr Wesen hinströmen und damit ihr Wesen in gewisser Weise aber auch in der Welt der Cherubim auflebt und mitlebt dort. Das ist nämlich auch damit verbunden irgendwo. Also das heißt, aus diesem engen Kreis, in den sie sich zunächst einmal zusammengefasst haben durch dieses Mutprinzip, von dem gehen sie jetzt dadurch hinaus und können sich mit dem Weltganzen verbinden, wenn ihr Opfer angenommen wird. Wenn es nicht angenommen wird, sind sie auf sich selbst zurückgestoßen in gewisser Weise. Also das bedeutet also was sehr, sehr Unbefriedigendes, könnte man, wenn man das so in menschliche Begriffe halt jetzt fasst, für die Geister des Willens. Es kommt so zu einem Aufstau einer gewissen überschüssigen Kraft, mit der sie aber jetzt nichts anfangen können. Also diese überschüssige Kraft, die schwebt jetzt irgendwo so herrenlos im Raum herum, haben wir das letzte Mal gesagt. Also sie kann nicht hinauf zu den Cherubim. Aber die Drohne müssen es eigentlich loswerden. Es ist die Überfülle ihres Wesens, die sie nach außen tragen wollen und müssen eigentlich auch, weil man kann sagen, sie zerplatzen schon innerlich von der Kraft, die sie da aufgehäuft haben. Also das schwebt jetzt so im Raum herum als herrenlose Masse. Und das ist die zurückgewiesene Opfermasse, die sich immer wieder einschlagt. Wir haben dann das letzte Mal schon darauf hingewiesen, dass das aber die Möglichkeit gibt, gewissen Wesenheiten sich darin zu verkörpern und da jetzt eine gewisse Unabhängigkeit auch zu finden vom Rest der geistigen Welt, weil diese Willensmasse, diese hingeopferte Willensmasse der der Throne, der Geister des Willens, die gehört jetzt im Grunde nirgends hin. Die Cherubim wollen es nicht, die Throne haben sie nicht mehr. Also damit entsteht aber ein Bereich, der frei ist in gewisser Weise von den anderen Hierarchien. Und damit gibt es die Möglichkeit für Wesenheiten, die sich darin verkörpern, eine gewisse Freiheit, eine gewisse Unabhängigkeit zu erreichen von der restlichen geistigen Welt. Und damit fangen an die luziferischen Wesenheiten oder überhaupt die zurückgebliebenen geistigen Wesenheiten. Zurückgeblieben, warum? Man kann sagen, naja, jetzt haben sie ja Freiheit und so weiter. Aber der Haken an der ganzen Geschichte, Sie haben zwar Ihre Freiheit drinnen, weil Sie nicht mehr so zwangsläufig mit der ganzen geistigen Welt oder mit der ganzen Seelenwelt verbunden sind, aber Sie haben dadurch auch nur einen Ausschnitt dieser ganzen Welt zur Verfügung. Nicht mehr die ganze. Und damit sind Ihre Möglichkeiten, Ihre Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt. Also das, auch das ist vielleicht etwas Wichtiges auch auf, im Hinblick auf uns Menschen zu beachten, dass Entwicklung einer gewissen Freiheit zunächst einmal auch bedeutet eine gewisse Einschränkung auf einen gewissen Verzicht auf anderes. Also Freiheit ist nicht immer sofort Beliebigkeit und ich kann mich in allem bewegen. Es heißt unter Umständen Einschränkung gerade auf einen relativ engen Bereich, innerhalb dessen ich einmal diese Freiheit entwickeln kann. Im Schöpferischen ist das sehr wichtig. Wie heißt es so schön, in der Beschränkung zeigt sich erst der Meister. Wenn ich zum Beispiel sage, ich male ein Bild und nehme nicht alle Farben des Regenbogens, sondern ich beschränke mich auf 2, 3, 4 verschiedene Farbtöne. Mit denen schaue ich, dass ich durchkomme. Und will trotzdem mein ganzes Ding ausdrücken. Dann kommt er damit, kann er damit viel höher seine individuellen Kräfte frei entfalten, als wenn er einfach uferlos aus dem Vollen schöpft. Da ist es sehr viel schwieriger, aus der Freiheit heraus dann auch wirklich gestaltend zu werden. Da ist sehr, sehr leichte Gefahr des Zerflatterns einfach und dann wird es irgendwas. Oder auch wenn ich ein Theaterstück oder was inszeniere oder irgendwas, muss ich irgendeine Richtung anpeilen, in die ich gehe. Man könnte es vielleicht auch ganz anders inszenieren, aber ich kann nicht 3 verschiedene Wege gleichzeitig gehen, weil das funktioniert nicht. Auf einen muss ich mich entscheiden. Und das heißt, also Freiheit ist immer auch mit Beschränkung verbunden, mit freiwilliger Beschränkung, wenn man so will, Selbstbeschränkung auch verbunden, sonst wird sie nicht fruchtbar. Hier bei den luziferischen Wesenheiten gilt aber in gewisser Weise auch für die alemannischen Wesenheiten oder auch sogar für die Asuras. Das Prinzip ist eigentlich einmal grundlegend das gleiche. Die sind nicht aus ursprünglich eigenem Entschluss dort in das Reich der Freiheit gegangen, sondern sie sind halt, wenn man so will, verdonnert worden dazu, sich dort zu verkörpern. Und dadurch haben sie sich erst eine gewisse Freiheit erworben. Also es ist eben so, namentlich während der alten Mondenentwicklung, da machen die Engelwesenheiten, also die in der Hierarchie genau eine Stufe über uns Menschen stehen, damals ihre Menschheitsstufe durch, entwickeln also ihre Ich-Kraft auf dem alten Mond. Das ist die Verkörperung, die unserer Erde vorangeht, also dieser planetarische Zustand, der unserer Erde vorangeht. Und da ist es eben so, dass ein Teil dieser Engelwesenheiten bleibt verbunden mit dem Ganzen der geistigen Welt, mit dem Ganzen der Seelenwelt. Das sind die sogenannten regelrecht fortgeschrittenen Engel dann. Und ein anderer Teil muss sich verkörpern in dieser zurückgewiesenen Opfersubstanz. Denn diese Engel bilden sich auch eben so etwas, was man als Körper bezeichnen könnte. Es ist zwar kein so dichter, fester, stofflicher Körper wie unserer heute, aber immerhin in einer gewissen Stofflichkeit verkörpern sie sich und die wird genommen jetzt bei einem Teil der Engel, die dann eben die luziferischen Engel werden, die müssen sich in dieser zurückgewiesenen Opfersubstanz verkörpern. Haben die Freiheit einerseits, andererseits auch entsteht in ihnen so etwas, was man bezeichnen könnte als eine Sehnsucht, sich irgendwie mit dem Ganzen zu verbinden. Weil sie spüren auf der anderen Seite sehr deutlich auch, was sie verloren haben dadurch, dass sie nur in diesem eingeschränkten Bereich, in dem sie zwar frei walten können, aber sie merken, das ist so nur der Vorgarten der ganzen geistigen Welt. Das, so geht es heute den luziferischen Wesenheiten überhaupt. Sie haben einen Weltbereich und sie haben aber Sehnsucht, über den hinauszukommen. Und von selber kommen sie aber nicht hinaus. Und darum greifen sie ein in das Menschheitsgeschehen, greifen sie an den Menschen, weil der Mensch nämlich in gewisser Weise den Zugang hat zu dieser ganzen geistigen Welt. Bei uns ist das eben anders als hier bei den, wir werden das noch näher besprechen müssen, wieso das anders ist und wieso wir trotzdem die Freiheit entwickeln können. Das ist ja hochkompliziert schon wieder, die Geschichte. Weil wir als Menschen können eine noch größere Freiheit entwickeln als die luziferischen Wesenheiten und wir können dazu noch aus freiem Willen den Zugang zur ganzen geistigen Welt finden. Also das heißt, das ist irgendwie anders als bei den luziferischen Wesenheiten, denen überhaupt nur ein eingeschränkter Weltbereich zugänglich ist und deren Freiheit eben überhaupt nur dadurch begründet ist, dass sie auf diesen kleinen Weltbereich beschränkt sind. Wir brauchen zwar auch diesen kleinen Weltbereich, um den Anstoß zur Freiheit zu gewinnen, aber wir können darüber hinauskommen und das spüren sehr wohl die luziferischen Wesenheiten und sie wissen sozusagen, wenn sie über ihren engen Bereich hinaus wollen, das heißt ihr Reich vergrößern wollen, denn das wollen sie eigentlich, im Grunde wollen die luziferischen Wesenheiten jetzt ihr eingeschränktes Reich so groß wie die ganze geistige Welt machen. Das heißt, dann wäre ihnen alles zugänglich und sie hätten es eben ihrem Reich einverleibt und hätten darin trotzdem die Freiheit. Das ist ihre Zielvorstellung. Aber durch sich selbst können sie es nicht, sie sind also eingesperrt in ihrem Bereich. Aber der Mensch kann es. Und wenn sie an den Menschen herankommen und es ihnen gelingt, den Menschen in ihr Reich hineinzubringen, dann haben sie damit sozusagen jemand in ihr Reich hineingebracht, der ihnen diese Kräfte hereinholen kann. Darum wollen sie den Menschen in ihr luziferisches Reich hineinziehen. Weil der Mensch das Tor öffnet zur restlichen geistigen Welt, das sie selber nicht öffnen können. Und ganz stark ist in diesen namentlich luziferischen Wesenheiten die Sehnsucht, also den Zugang zu dieser restlichen Welt auch zu finden. Weil sie erinnern sich so dumpf, also bevor sie da sich verkörpert haben in dieser zurückgewiesenen Opfersubstanz, vorher waren sie mit dem allen einmal verbunden. Sie waren halt damals noch nicht so wach und so weiter. Es ist also eine sehr traumartige Erinnerung nur, aber sie ist da und sie spüren, was sie verloren haben. Und aus dem lässt sie die Sehnsucht nicht los. Es ist so was wie eine Art Heimweh nach der ursprünglichen Heimat, aus der sie sich eigentlich verstoßen fühlen, auch in einer gewissen Weise. Denn das muss man dazu sagen, sie sind nicht aus eigenem Entschluss eben diese luziferischen Wesen geworden, sondern es, wenn man so will, ist halt aufgeteilt worden, ihr geht's dorthin und ihr dürft das Ganze benutzen. Aber irgendwelche Engel müssen halt auch in dem Bereich sich verkörpern, das seid 1, 2, 3, 4 und ihr geht's wieder dorthin und die nächsten drei wieder dahin, so also, wenn man das bildhaft ausdrücken will. Also es liegt nicht mit an einer gewissen Schuld oder einem Versäumnis dieser luziferisch gewordenen Engel, dass sie dorthin versetzt wurden. Es ist in gewisser Weise auch ein Opfer, das sie dann bringen, also sie haben zu leiden selber auch, also unter dem Zustand irgendwie. Wir haben auch das letzte Mal schon hingewiesen darauf, dass sie aber selbst sich nicht erlösen können aus diesem Ding, dass sie dazu eben des Menschen letztlich bedürfen. Des Menschen mit der Hilfe des Christus dann, das kommt noch dazu, also wir allein können es auch nicht, aber indem wir uns mit dem Christus verbinden, können wir das Tor so weit öffnen, dass dann die luziferischen Wesenheiten in der richtigen Weise den Zugang zur ganzen Welt, einmal zur ganzen geistigen Welt einmal wieder bekommen und sich ihr wieder eingliedern, und dann wird in gewissem Sinne auch diese zurückgewiesene Opfersubstanz aufgelöst werden wieder einmal. Das ist, wird aber dann ganz am Ende der Entwicklung dieser planetarischen Kette erst sein. Weil es begonnen hat dieses Zurückweisen der Opfersubstanz eigentlich schon auf dem alten Saturn. Da ist es halt noch sehr, sehr schwach bemerkbar. Deutlicher wird es erst dann so beim Übergang von der Sonne sogar zum alten Mond. Aber in Wahrheit begann es schon ganz am Anfang, und ganz enden wird es erst am Ende der planetarischen Entwicklung. Dann wird diese ganze zurückgewiesene Opfersubstanz wieder aufgelöst sein. Dann werden auch die letzten luziferischen Wesenheiten vollkommen erlöst sein. Und da werden eben wir Menschen eine wesentliche Rolle dabei spielen. Weil wir Menschen auch die einzigen sind, an die sie in dieser Art heran können. Also zum Beispiel die luziferischen Engel können sagen, ja gut, mit den Menschen funktioniert das nicht so gut, errichten wir doch einmal unseren Blick auf die anderen Engel und versuchen wir uns von denen zu holen. An die kommen sie nicht heran, das ist das Problem. Diese Welten sind eigentlich streng geschieden voneinander. Der Mensch steht in beiden Welten, er steht also so irgendwie in dieser luziferischen Welt drinnen, also in dieser Welt der zurückgewiesenen Opfersubstanz, er steht aber auch in der restlichen Geisteswelt drinnen. Also wir haben den Fuß in beiden. Mit einem Fuß da, mit dem anderen Fuß dort. Also darum stehen wir wirklich zwischen Göttern und Dämonen, wenn man so will, zwischen den Göttern und den Widersachern. Und gehören beiden Reichen in einer gewissen Weise an, ein bisschen. Und im Arimanischen ist es genauso. Auch da haben wir einen gewissen Anteil daran eben in unser Wesen aufgenommen. Und gerade dadurch können wir unsere Aufgabe als Erdenmensch erfüllen, unsere geistige Aufgabe. Gerade dadurch, wir sind die einzigen Wesenheiten, die diese Möglichkeit haben. Die einzigen im ganzen Kosmos sozusagen, sind die einzigen, die dieses schwierige Kunststück wagen, sagen wir, ich würde gar nicht sagen zusammenbringen, weil ob wir es schaffen oder nicht, ist halt immer so die Frage, aber dieses Wagnis eingegangen sind, in beiden Welten zu stehen, in der Welt der Widersacher und in der regulären geistigen Welt zu stehen. Und nur wir können die Brücke bilden. Das heißt, die Erlösung der luziferischen Wesenheiten kann nur mit unserer Hilfe geschehen. Das heißt, auch wenn man den Faden noch weiterspinnt, auch der Christus könnte jetzt sagen, na gut, die Menschen tun nicht weiter, jetzt wird mir das schon zu bunt und jetzt mache ich das selber. Auch das ginge nicht. Auch der Christus ist darauf angewiesen, sich des Menschen zu bedienen für diese Aufgabe. Und wenn der Mensch durch seine Entwicklung versäumt, sich so weit dem Christus zu öffnen, dass das möglich wird, dann wird die ganze Sache nicht funktionieren. Auch nicht die mit der Erlösung der luziferischen Wesenheiten. Also das ist so einer der vielen Bausteine, der uns wieder zeigt, welche riesige Verantwortung in gewisser Weise dem Menschen aufgegeben ist damit auch. Also es ist erstmals eben in der ganzen Entwicklung überhaupt der Fall, dass einem im Grunde so untergeordneten Wesen die Verantwortung oder die Mitverantwortung gegeben wird, über den Ausgang der Schöpfung zu entscheiden. Etwas, was bislang nämlich nicht einmal die geistigen Hierarchien bis hinauf zu den Seraphim, also zu den höchsten Hierarchien, die Möglichkeit hatten. Keiner dieser Hierarchien hätte jemals verhindern können sozusagen oder mitentscheiden können, wie die Schöpfung ausgeht. Sie können ihre Kräfte erwachsen machen und sozusagen dienen der höchsten Quelle, die wir immer als Trinität bezeichnen. Und die letzte Entscheidung wenn man so will, in welcher Richtung sich die Schöpfung bewegt, kam immer von der Trinität her. Erstmals mit dem Menschen ist eine Situation gegeben, wo im Grunde von der Trinität aus die Freiheit gegeben wird, dass mit dem Menschen ein Wesen entsteht, das diesen Ausgang mitentscheiden kann. Sicher nicht allein entscheiden kann, vielleicht auch nicht hauptsächlich entscheiden kann, aber doch in manchen nicht so unwesentlichen Punkten sind wir also sehr mitbeteiligt. Also das wäre natürlich schon ein Extremfall, wenn wir als Menschheit insgesamt also so sehr die geistige Entwicklung verweigern würden, dass wirklich die ganze Schöpfung scheitert. Theoretisch ist es möglich. Theoretisch ist es möglich. Wenn auch sehr unwahrscheinlich. Weil doch also eine ganze Menge geistiger Kräfte in der Menschheit rege werden und immer wieder sehr viele Menschen auch da sind, die genug geistige Kräfte aufnehmen, um die Entwicklung in die richtige Richtung zu bringen. Aber es werden auch natürlich die Einflüsse der Widersacher größer werden, die uns einseitig in ihr Reich ziehen wollen. Und dann könnte auch eine ganze Menge schief gehen bei dem Ganzen. Also das heißt, das erste Mal ist der Ausgang wirklich offen und nur damit ist aber auch diese Freiheit möglich, die dem Menschen zugedacht ist, die eben ganz anders ist als diese Freiheit der luziferischen Wesenheiten, die sind, ja, bei denen könnte man wirklich sagen, das Wort, was die Existenzialisten dann so oft verwendet haben, etwa zur Freiheit verdammt zu sein. Der Mensch ist zur Freiheit verdammt, sagen sie. Eigentlich stimmt das nicht. Die luziferischen Wesenheiten sind gewisserweise zur Freiheit verdammt und bedürfen der Erlösung, um daraus herauszukommen. Der Mensch ist nicht verdammt dazu. Er hat die Möglichkeit der Freiheit und er kann selber dann nämlich sich verbinden mit dem Ganzen. Also bei den luziferischen Wesenheiten heißt es auch Beschränkung notwendig, die nicht überwunden werden kann. Der Mensch kann sie überwinden. Und darum gerade durch die Gemeinschaft der Menschen überhaupt kann dann der Christus, das Christliche, dann ganz stark hineinwirken. Dieses schöne Wort immer wieder, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, so bin ich mitten unter ihnen. Also das ist ja eine Realität. Also gerade dort, wo sich eine Gemeinschaft von Menschen zusammentut, ist immer das Tor möglich, diese Christuskraft ganz bewusst hereinzuholen und zur Tätigkeit aufzurufen und damit verwandeln und letztlich auch erlösend auf die Welt der Widersacher einzuwirken. Aber das können die selber nicht. Also das heißt, wir sind nicht zur Freiheit verdammt, sondern für uns ist es eine große Chance und große Möglichkeit, so dass wir wirklich Brüder Christi werden. Das heißt, in gewisser Weise zwar kleine, ganz winzige Brüder, aber in dieser einen Form der Freiheit jedenfalls in gewisser Weise gleichgestellt der Trinität. Das muss man sich einmal vorstellen. Nicht nur zwar als ganz winziges Ding, aber das haben wir gemeinsam mit der Trinität, dass wir diese völlige Freiheit entwickeln können. Alle anderen Wesenheiten haben die nicht in der Form. Und bei den Luziferischen ist eben so eine Zwangsfreiheit. Und sie können es nur in so einem kleinen Gärtchen im Grunde entfalten. Wir haben die Freiheit, die sich auf die ganze geistige Welt bezieht, die sonst nur die Trinität hat. Das ist also etwas ganz Besonderes. Wenn jetzt diese luziferisch gewordenen Wesenheiten, die sich also verkörpern in dieser zurückgewiesenen Opfersubstanz, wenn die jetzt hier entwickeln die Sehnsucht nach dem Rest der geistigen Welt, dann heißt das ja auch, sie wollen oder müssen im Grunde die Enge ihres Daseins überwinden irgendwo. Sie sind eben auf einen sehr kleinen Weltbereich eingeschränkt und das erschöpft sich irgendwo mit der Zeit. Da können sie ein bisschen was tun da drinnen, aber es ist eben sehr eng und es entsteht langsam ist es so etwas wie eine Art Öde in dieser Welt. Sie verödet immer mehr. Und man könnte auch sagen, ich meine, wenn man es mit menschlichen Begriffen irgendwie fassen will, diese Welt wird mit der Zeit auch immer langweiliger. Man kennt sozusagen schon alles, also diese luziferischen Wesenheiten, jetzt kennen sie irgendwie schon jeden Winkel da drinnen und sie haben also Sehnsucht nach etwas Neuem. Und die Frage ist, wie kann das verwirklicht werden? Und damit also dieses, sage ich mal, Leiden an dieser Öde für die luziferischen Wesenheiten nicht zu stark wird, passiert jetzt noch etwas. Und zwar ausgehend von den höheren Hierarchien wird jetzt, man könnte sagen, eine Gruppe von Geistern abgestellt, eine besondere Aufgabe zu übernehmen, wie soll ich sagen, für Abwechslung zu sorgen, da bei diesen zurückgebliebenen Wesenheiten. Das heißt, ihnen neue Bewusstseinsinhalte zuzuführen. Und neue Bewusstseinsinhalte zuzuführen heißt, im Grunde sie zu anderen Wesenheiten hinzuführen, mit denen sie sich irgendwie austauschen können, von denen sie etwas aufnehmen können. Also, das heißt, sie erhalten zwar nicht die Möglichkeit, sich mit der ganzen Seelenwelt, mit der ganzen geistigen Welt zu verbinden, aber immerhin, damit sie nicht ganz in ihrem eigenen Saft schmoren müssen, werden sie jetzt hingeführt nacheinander zu anderen geistigen Wesenheiten, mit denen sie in einen gewissen Austausch kommen können. Es entsteht dadurch so eine Art Bewegung in dieser Seelenwelt. Und diese Wesenheiten, die jetzt diese luziferischen Wesenheiten da herumführen sozusagen, sind auch genannt die Geister der Bewegung, sinnvollerweise, die Dynamis, die Mächte. Das sind im Übrigen die Mächte, das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, jetzt wissen wir, sie sind die Mächte. Und dadurch entsteht eine neue Art des Bewusstseins. Also man hat diese luziferischen Wesenheiten zunächst einmal schmoren sie in ihrem eigenen Saft. Das heißt, sie haben also immer zunächst einmal nur ein Bewusstsein von ihrem eigenen Wesen. Jetzt werden sie hingeführt zu anderen Wesenheiten und es kommt zu so einem Art traumartigen Austausch mit dem Bewusstsein dieser anderen Wesenheiten. Es beginnen im Inneren dieser luziferischen Wesenheiten beginnt so etwas wie ein Bilderbewusstsein, ein Traumbilderbewusstsein aufzuflackern, indem sie so auf traumartige Weise etwas mitbekommen von dem, was diese anderen Wesenheiten, zu denen sie hingeführt werden, bewegt. Also sie können nicht voll und ganz sozusagen eintauchen, wie man es etwa durch die Intuition täte. Intuition heißt wirklich sich voll und ganz mit dem anderen Wesen verbinden, voll, ganz und wachbewusst eintauchen. So weit sind sie nicht, aber sie bekommen sowas wie traumartige Imaginationen von dem, was diese anderen Wesenheiten bewegt. Und das ist das, was Rudolf Steiner dann an ganz anderer Stelle eben auch genannt hat, dieses Bilderbewusstsein, das überhaupt auf dem alten Mond entstanden ist. Dieses Bilderbewusstsein, das ein traumbildartiges Bewusstsein ist, bei dem man nicht recht zwischen innen und außen unterscheiden kann. So wie wir im Traum uns nicht so wirklich trennen können von dem Traumbild. Wir sind so ganz einverwoben in die Geschichte irgendwie. Und die Tiere haben heute zum Beispiel noch ein Bewusstsein, das diesem zumindest sehr ähnlich ist. Also kein Tier, nicht einmal, ich glaube, wir haben das letzte Mal auch schon davon gesprochen, nicht einmal die höchst entwickelten Tiere sind so weit, dass sie klar zwischen sich und der Welt unterscheiden können. Sie sind immer irgendwo in ihrem Erleben verbunden mit der Welt, können sie nicht unmittelbar lösen davon. Und so ist das auch bei diesem alten Bilderbewusstsein der Fall. Also es ist nicht so, dass diese luziferischen Wesenheiten jetzt erleben, aha, warte, ich bin da und jetzt, ah, da kommt ein anderes Wesen auf mich zu. Sondern sie erleben einen gewissen Bewusstseinszustand, zunächst einmal eben sich selbst in inneren Bildern, was sie bewegt, und dann merken sie nur, aha, es ändert sich, es kommt was Neues, was, wieso, aha, interessant. Aber sie können es nicht unmittelbar auf ein Außen beziehen. Es ändert sich nur im einfachen Bewusstsein, es tauchen neue Bilder auf, aber sie können nicht klar sagen, wo das herkommt. Das ist das Wesen dieses Bilderbewusstseins. Aber immerhin, dadurch verödet ihre Welt nicht ganz. Also sie kriegen zumindest in Form dieser Bilder gewisse Anregungen, die ihr Seelenleben weiter bereichern. Und diese Bilder sind auch tatsächlich, woraus sind die gewoben, dass wir uns das noch ganz konkret vorstellen, sie sind wirklich gewoben aus dem, was heute auch noch unseren Sinnesqualitäten zugrunde liegt. Das heißt, aus Farberlebnissen, Klangerlebnissen, die allerdings nicht gegenständlich erscheinen, sondern die eben frei schwebend irgendwo im Bewusstsein sind. Also es sind flutende Farben, Licht, Helligkeit, Dunkel, Klänge, Töne, Harmonien, Akkorde, wenn man sie in menschliche Begriffe fassen will, Geruchseindrücke oder was damit vergleichbar ist mit Geruchseindrücken, also alles das. Und das alles viel, viel intensiver, als wir es hier im Sinnlichen erleben können. Weil die sinnliche Wahrnehmung, also eine sehr starke Abschattung im Grunde dieser Seelenqualitäten, dieses Sinnesqualitäten, kann man es auch nennen, bringt. Also was wir als Rot, als Grün erleben, ist nur der müde Schatten dessen, was es in der Realität, in der Seelenwelt ist. Also aus dem sind diese Bilder gewoben, aus diesen flutenden Farben, aus diesen klingenden Tönen, aus diesen strömenden Gerüchen, aus den Geschmackseindrücken, wie immer man es nennen mag, aus den Formen geradezu, die man spürt, die man tastet sozusagen. Also so Rauigkeit, Festigkeit, alles das sind Erlebnisse, die da drinnen sehr intensiv sind, aber nicht gegenständlich, nicht auf einen Gegenstand bezogen, sondern als Erlebnis als solches. Also in sowas kann man hineinkommen, in dieses Erleben, wenn man Farbmeditationen oder dergleichen zum Beispiel macht, also sich wirklich auf eine bestimmte Farbe beginnt zu konzentrieren und nur jetzt mit dem Bewusstsein in dieser Farbe lebt, so lang, bis man dann die äußere, glaube ich, beginnend einmal mit einem äußeren farbigen Ding, aber dann diesen Eindruck im Inneren festhält, sich ganz vertieft in das Erleben dieser Farbe, der Röte zum Beispiel. Und irgendwann merkt man, die löst sich auf, dann ist plötzlich nichts mehr da, weil die sinnliche Farbe, das ist ja nur der Schatten, und dann fangen erst die richtigen aufzuleuchten. Also dann wird es erst interessant, dann kommt man an die seelische Realität der Farbqualitäten etwa heran. Das ist etwas von dem, was zum Beispiel schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts eben dann man versucht hat in der abstrakten Malerei, das ist der eigentliche Hintergrund davon, also dass man sich gelöst hat vom Gegenständlichen und versucht hat zu erfassen die Qualität der Farben und der Formen selber, unabhängig vom Gegenständlichen, sondern was sie in ihrer eigentlichen Realität bedeuten. Das heißt, als Teil dieser sogenannten Region der flutenden oder fließenden Reizbarkeit, wie Steiner immer wieder nennt. Das ist ein bestimmter Bereich der Seelenwelt, ein relativ unterer Bereich, nicht ganz unten, aber doch eine ziemlich dichte Schichte sozusagen. Und dort mit dem Bewusstsein einzutauchen, also davon eine Ahnung zu kriegen, das haben diese abstrakten Maler versucht. Ich meine, viele andere haben dann halt das nur mehr äußerlich nachgemacht und haben halt irgendwas hingemalt. Mein Gegenstand muss nicht mehr sein, also es ist ja eh egal, was ich hinmale. Da gibt es also riesige Unterschiede. Also es gibt Maler, die sehr wohl ein Bewusstsein für diese Dinge entwickelt haben und aus dem versucht haben, ihre Bilder zu gestalten, und andere, die halt irgendwas hinpatzen. Und das Publikum kann es dann oft nicht unterscheiden. Wenn man aber sich beschäftigt mit diesen Dingen, vielleicht immer ein bisschen über Farben oder Formen meditiert damit, dann kriegt man schon eine Empfindungsfähigkeit dafür, und dann kann man sehr schnell unterscheiden, ob das eine Bild ist vielleicht wirklich Ausdruck eines echten geistigen, seelisch-geistigen Erlebens, und das andere ist einfach eine willkürliche Schmiererei. Und äußerlich könnte man sagen, ist nicht viel Unterschied. Bei beiden kann ich nichts Gescheites erkennen und beiden sind Formen hinpatzt. Wo ist der Unterschied eigentlich? Ja, bei einem steckt halt eine seelische Realität dahinter, beim anderen ist ein reines Chaos. Irgendwas durcheinander gewürfelt. Ist im Übrigen ja auch kein Zufall, dass diese gegenstandslose Malerei, diese eigentlich blöd genannt abstrakte Malerei, eigentlich ist sie geistig konkrete Malerei, das versucht man in Wahrheit, dass das alles anfängt in seinen Wurzeln um 1900 herum, also das heißt mit dem Übergang ins 20. Jahrhundert, wo wirklich das Zeit der Finsternis, die Zeit der Finsternis, der geistigen Finsternis abgelaufen ist und so einzelne Menschen zumindest erste Lichtblicke wieder bekommen in die geistige Welt hinein, in die Seelenwelt hinein. Auch ohne Schulung. Einfach durch die natürliche Entwicklung. Sicher vorbereitete frühe Inkarnationen und so weiter, ist schon klar. Aber ohne dass sie in der Inkarnation jetzt bewusst einen geistigen Schulungsweg schon gegangen wären. Viele dieser Maler haben ja dann aber auch sogar gesucht an den Zugang zur geistigen Schulung. Oder Kandinsky oder so, sind alle am Steiner irgendwo in Berührung gekommen zumindest. Und diese Region der flutenden Reizbarkeit, der fließenden Reizbarkeit, das hängt jetzt auch zusammen mit dem, was als Wasserelement hervortritt. Die Grundlage des Wasserelements, das heißt alles dessen, was heute bei uns das Flüssige ist, ist nämlich in Wahrheit diese Region der Seelenwelt. Das ist das seelische Vorbild. Weil diese flutenden Reize, die sind in ständiger fließender Bewegung, in ständiger Verwandlung. Da ist dieses drinnen. Und das Wasser ist eigentlich ein Abbild dieser Bewegung. Das sozusagen... Und wenn hier in der Genesis etwa gesprochen wird von den Wassern so oft, Mayim, wieder, da ist das Stoffliche wieder drinnen, dieses Verdichten drinnen und sogar genussvoll, also jetzt in dem Fall stark, weil da eben gerade auch diese Geschmacks-Geruchseindrücke, dieses spielt da durchaus auch eine Rolle. Also das sind so Erlebnisformen, die da mitschwimmen. Also überall, wo da vom Mayim die Rede ist, ist eigentlich primär diese Region der Seelenwelt gemeint. Also schon wenn es am ersten Schöpfungstag heißt, Veruach Elohim Merachef et al pene Hamayim, über den Wassern, der Geist der Elohim schwebte über den Wassern, dann schwebt er über dieser Region der flutenden Reizbarkeit. Die Verstandesseele schwebt über den Sinnesqualitäten, könnte man ausdrücken. Also das heißt, was sieht, wie sich das alles durchdringt, diese Dinge. Es ist nicht in ein einfaches Schema zu fassen, 1, 2, 3 und dieses oder jenes wird wiederholt, sondern es gibt sehr, sehr viele Durchkreuzungen. Eines ist noch ganz bedeutsam, dieser Prozess der, wie soll ich sagen, Abkapselung, Abschnürung dieser zurückgewiesenen Opfersubstanz, der schreitet fort im Laufe der Zeit. Also das ist am Anfang bei der Saturnentwicklung noch kaum bemerkbar. Auf der Sonne fängt es deutlich an, besonders dann beim Übergang zum alten Mond. Wir haben gesagt, das ist sogar dann die Ursache dieses Streites am Himmel. Haben wir das letzte Mal davon gesprochen. Also da tritt dann wirklich in sehr massiver Weise bereits diese Opfersubstanz hervor, diese zurückgewiesene. Und sie beginnt sich auch immer mehr, wie soll ich sagen, zu verhärten. Das heißt, an Beweglichkeit zu verlieren. Also nicht nur, dass sie sich abschnürt, sie verhärtet sich auch immer mehr. Sie wird unbeweglicher. Sie geht in einen, könnte man sagen, Absterbensprozess hinein. Dagegen ist zunächst eben ein bisschen eine Hilfe, diese Geister der Bewegung, die jetzt diese luziferischen Wesenheiten herumführen, dass dieses Bilderbewusstsein aufleuchtet. Aber selbst dieses Fluten da, das wird immer zäher irgendwie. Also das seelische Erleben wird immer ärmer irgendwo. Und noch ist etwas, was wir heute im Zeitalter der Abstraktion sehr stark in unserem Seelenleben drinnen haben. Auch da merken wir sehr stark dieses Absterbende, das drinnen ist. Früher, wenn man sehr weit zurückgeht, war das Seelenleben also sehr, sehr viel reicher, sehr viel fantasievoller, sehr viel bunter sozusagen, sehr viel bewegter, vielleicht nicht so klar, nicht so logisch geordnet, wie wir es heute haben. Also ich will damit gar nicht jetzt gegen den Intellekt schimpfen, aber die andere Seite ist jedenfalls, dass es sehr viel ärmer, sehr viel härter, sehr viel unbeweglicher geworden ist. Also genau dieser Prozess, der hängt sehr stark mit der Erdentwicklung jetzt, mit der unmittelbaren Erdentwicklung zusammen, die ja unter anderem auch die Aufgabe hat, das flüssige Element ins Feste hineinzuführen. Also alter Saturn war Feuerelement, alte Sonne wurde Licht und Luft gebildet, auf dem alten Mond das Wasser. Dazu, als Nebensatz gesagt, der Klangäther, das Klangätherische, die Sphärenklänge und alles, was damit zu tun hat. Was dann auch da am zweiten Schöpfungstag sich widerspiegelt, dort wo von der Feste am Himmel die Rede ist und so weiter. Da haben wir sehr ausführlich davon gesprochen, wie dort die Grundlage der Sphärenharmonie geschaffen wird, dass diese Sphäre eben nicht nur eine in Wahrheit ist, sondern dass mehrere dann gebildet werden, mehrere Kristallsphären, wie es die Griechen etwa genannt haben. Da wirkt also das hinein, aber auf der Erde jetzt also soll das feste Element kommen, das fest durchgestaltete. Und damit wirklich absolut das Todesprinzip jetzt. Und dieses Todesprinzip, das jetzt eigentlich im Grunde ins Seelische einzieht, also so eine Erzählentod einmal da bedeutet, das ist eben etwas, was durch die Dynamik selber mit ihrem Bilderbewusstsein, mit, weil sie heute herumführen, nicht mehr überwunden werden kann. Das reicht dazu nicht. Das reicht dazu nicht. Gegen diese Verödung, dieses Absterben innerhalb des Bewusstseins gibt es im Grunde nur ein Mittel, das Herabsteigen des Christus auf die Erde. Erst dadurch, also durch das Mysterium von Golgatha, ist verhindert worden, dass dieser Absterbensprozess im Seelischen zunächst, dort fängt er nämlich an, dass der hier überwunden wird oder dass hier der Keim dazu gelegt wird, dass er einmal in Zukunft überwunden werden kann. Das heißt, was wir zum Beispiel als Intellekt jetzt heute haben und zu höchster Blüte gebracht haben, und das ist auch gut so, ist aber das zur höchsten Blüte bringen der Absterbenskräfte. Und da wirken dann eben die Widersacherkräfte besonders stark drinnen auch, die eben mit dem Absterbenden zu tun haben. Das heißt, das sind jetzt vorwiegend die arimanischen Wesenheiten. Weil dort, wo das durchs Bilderbewusstsein noch auszugleichen ist, die schönen Bilder, die sie bringen und so weiter, da sind es mehr die Luziferischen jetzt, wo es bereits in dieses Absterben geht, wo dieses Verhärten immer bedeutsamer wird, sind es eben vor allem die arimanischen Wesenheiten, die da mitwirken. Und das kann also nur mit Hilfe des Christus überwunden werden, und nur dadurch, dass er wirklich bis auf die Erde herabgestiegen ist, also durch das Mysterium von Golgatha. Und nur in dem Maße, in dem wir aber jetzt aus unserer Freiheit heraus den Christus in uns aufnehmen, in unser Bewusstsein aufnehmen, in dem Maße wird auch eine Wiederbelebung des Seelenlebens, eine Auferstehung zunächst einmal des Seelenlebens sozusagen stattfinden können. Und von da aus dann geht es sogar so weit irgendwann einmal bis zu einem Verständnis dessen, was mit der Auferstehung des Leibes gemeint ist. Das können wir uns vielleicht so beim Ostervortrag dann ein bisschen in die Richtung beschäftigen als Fortsetzung dessen. Aber es beginnt das Absterben im Seelischen. Das ist in Wahrheit ist das auch die Ursache dafür, dass der äußere physische Körper dann letztlich abstirbt. Also das setzt sich ins Ätherische fort. Und wenn das Ätherische zerstört wird, teilweise verhärtet wird, na, dann wirkt es bis ins Physische letztlich und das stirbt auch ab. Also da ist die Ursache des Sterblichen, des Todes überhaupt. Das geht vom Seelischen aus. Wir können zunächst gar nicht anders. Aber wir brauchen irgendwann einmal ein Heilmittel dagegen und das ist in der Christuskraft zu suchen. Und die muss dazu aber bis zu einem gewissen Grad bewusst im Seelischen dann wirksam werden. Das heißt, wir müssen sozusagen diese Tod und Auferstehung des Christus auf Golgatha in unserer Seele nachvollziehen in einer gewissen Weise. Das war ja auch das Grundprinzip zum Beispiel des mittelalterlichen geistigen Schulungsweges, der vor allem darin bestand, eben das Erdenleben des Christus in Bildern nachzuvollziehen, also die verschiedenen Stationen, Fußwaschung und so weiter, bis zur Kreuzigung eben und Grablegung, Auferstehung und das im intensiven, gefühlsmäßigen Nacherleben sehr bildhaft sich vor die Seele auch zu stellen und dadurch eben das Gegengewicht zu schaffen zu dem, was damals schon heraufgezogen ist, aber als intellektuelles Denken. Weil gerade dieser christliche Schulungsweg wird so besonders bedeutsam dann in der Zeit der Scholastik. Scholastik ist die Zeit, wo jetzt wirklich der Intellekt immer mehr geschärft wird, um die Glaubenswahrheiten beweisen zu können, sie verteidigen zu können gegenüber den Arabern und so fort. Das beginnt also im Hochmittelalter so richtig. Und da braucht man aber jetzt schon auf der anderen Seite den Ausgleich ganz stark durch diesen christlichen Schulungsweg, der ganz im Gefühlsmäßigen nachvollzieht, namentlich die Schilderungen, die das Johannesevangelium dann gibt. Dort, das am Anfang, mit dem am Anfang war das Wort und so weiter. Und das jetzt innerlich immer wieder durch Meditation nachzuerleben und dadurch belebende Kräfte wieder hineinzuschicken in das seelische Erleben. Also da einen Ausgleich zu schaffen. Einen zweiten Pol zu schaffen zu dem, was notwendig, aber an Verhärtungskräften durch den Intellekt hineinkommt. Und das Arimanische auch natürlich. Also selbst man muss denken, ja, an die ganze Theologie, die mit der Scholastik hereingekommen ist, zieht natürlich auch was Arimanisches ein. Auch das ist drinnen. Also die ganze Theologie hat was sehr Arimanisches. Und während der äußere Kultus, namentlich im Katholischen, was eher Luziferisches hat, das ist was sehr bunt und fürs Auge ist und halt zum Gefühl entspricht, aber sehr sinnlich ist auch. Und die andere Seite, das also katholische Kirche, römisch-katholische Kirche, ist so Luzifer und Ahriman sehr stark dabei eingemischt. Und aber durch das wirkliche Aufnehmen des Christus in die Seele kann man eben da den Ausgleich schaffen, das richtige Gleichgewicht dann auch schaffen zwischen den luziferischen und arimanischen Kräften. Na gut, ich denke, damit lassen wir es für heute gut sein. Nächster Dienstag, wie gesagt, fällt aus wegen der Generalprobe für den Faust. Und dann geht's in 14 Tagen ganz normal weiter. Das ist, glaube ich, noch nicht der Ostervortag. Nein, sicher nicht. Ist noch Zeit ein bisschen. Ostern ist Ende, ja, genau. Kein Samstag ist der 23. Richtig. Ja, haben wir noch Zeit. Fein. Danke.